Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Als vergangene Woche das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Sapporo bekannt wurde, dürfte das dem internationalen Komitee gefallen haben. Denn mit dem Amtsinhaber Katoshiro Akimoto wurde ein Befürworter olympischer Winterspiele im japanischen Sapporo wiedergewählt. Doch am Montag kam dann die Überraschung. Wegen der ablehnenden Haltung der Bevölkerung hat der Chef des japanischen Olympischen Komitees gesagt, statt für die Winterspiele 2030 könnte sich Sapporo für jene 2034 bewerben. Damit könnte das IOC derzeit ohne einen Kandidaten für Olympia 2030 dastehen. Deshalb habe ich Wolfgang Mennig angerufen, Sportökonom an der Universität Hamburg. Ich habe ihn gefragt, warum die Olympischen Winterspiele derzeit so unbeliebt geworden sind.
Naja, eigentlich ist das einfach zu beantworten, weil offensichtlich die Vorteile oder Nutzen, die sich die möglichen Bewerberstädte versprechen, im Vergleich zu den Nachteilen oder Kosten zu gering geworden sind. Ich meine, es war ja immer so, dass aus, ich sag mal, mehreren Dutzend Städten, die überhaupt in Frage kommen, sich immer nur 3 oder 4 beworben haben. Und das ist jetzt halt auch nicht mehr der Fall. Es hat sich also irgendwie etwas in dem Kalkül der Vor- und Nachteile geändert. Das sind einerseits die Kostensteigerungen, die aufgetreten sind. Andererseits ist es auch so, dass die Wintersportorte, die in Frage kommen, auch zum Beispiel durch den Klimawandel sowieso schon Schwierigkeiten haben, rentabel zu bleiben. Und die Olympischen Spiele sind zumindest in der Saison, wo sie stattfinden, für die Austragungsorte ein touristischer Garaus, weil praktisch die gesamte Saison die Pisten gesperrt sind und die Touristen nicht kommen können.
Das heißt, es ist für viele Städte tatsächlich einfach unattraktiv, Olympische Spiele zu hosten, weil die Nachteile die Vorteile überwiegen?
Ja, also ich will es vielleicht noch ein bisschen ergänzen, weil die erwarteten Nachteile, die erwarteten Vorteile sozusagen überwiegen. Nehmen wir mal den Begriff der erwarteten Kosten. Das IOC hat ja eigentlich schon klar gemacht, dass es dem, ja, es wurde manchmal als Gigantismus bezeichnet, dem alten Gigantismus nicht mehr nachhängt, dass es offen ist für neue Konzepte, die etwas mehr down to earth sind, einfacher sind, preiswerter sind. Es ist offen auch für Kooperationen von mehreren Skiorten, auch sogar länderübergreifend. Und insofern hat sich vielleicht dieses Konzept des IOCs noch nicht überall durchgesetzt, beziehungsweise, man muss ja auch bei der ganzen Thematik sagen, die letzten Entscheidungen für Austragungsstätte, ich denke beispielsweise an die Sommerspiele in 2032 in Brisbane, die kamen ja auch so ein bisschen wie aus dem Hut gezaubert. Der alte Wettbewerb, wo Städte ihre Bewerbung in einen sozusagen in den Hut geworfen haben und dann miteinander konkurriert haben und dann gab es einen Gewinner und mehrere Verlierer auch mit Gesichtsverlust, das hat man ja nicht mehr, sondern es finden ja Hintergrundgespräche statt. Das heißt, wenn wir jetzt im Augenblick nicht so richtig mitbekommen, dass es überhaupt Bewerber gibt, heißt das eben nicht, dass es wirklich keine gibt. Auch die Entscheidung des IOCs für Brisbane, die Sommerspiele in 2032, kam ja ziemlich überraschend, gerade auch für Deutschland. Wir wollten uns ja mit dem Ruhrgebiet auch für 2032 bewerben. Und wir hatten halt gedacht, dass es da so einen richtigen Wettbewerb gibt wie früher. Und das ist nicht der Fall. Also man muss vorsichtig sein und jetzt nicht zu früh sagen, es gibt gar keine Bewerber. Vieles läuft heute etwas weniger sichtbar, als das früher der Fall ist.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Winterspiele 2030 trotzdem stattfinden werden?
Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube, der Prozess läuft heute so, dass das IOC von sich aus auf potenzielle Ausrichterstädte zugeht und mit ihnen gemeinsam mögliche Konzepte entwickelt. Doch spricht man dann auch über die Zuschüsse, die das IOC leisten kann, über die Ansprüche, die unter Umständen reduziert werden können. Man wird so lange mit potenziellen Ausrichtern sprechen, bis man einen geeigneten gefunden hat.
Das heißt, für Ausrichter ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt. Die können jetzt möglichst viel von ihren Vorstellungen umsetzen zu relativ guten Konditionen.
Ja, so sehe ich das. Und das muss man auch ganz klar in Deutschland notieren, dass wir jetzt mit beispielsweise München und der Umgebung eine gute Chance hätten, uns da erfolgreich zu bewerben.
Warum macht Deutschland das nicht?
Ja, ach Gott, viele, viele Gründe. Ich sag mal, so in ganz Deutschland ist jetzt im Augenblick angesichts der vielen Krisen, die wir haben, Russland, China, steigende Zinsen, steigende Baukosten und Ähnliches, vielleicht insgesamt nicht die Stimmung da, sich auf solch ein Thema einzulassen. Der Leistungssport, Hochleistungssport hat aber leider, und ich beziehe mich ja da völlig mit ein, auch wirklich an Ansehen verloren. Es gab einfach in den letzten Jahren zu viele Doping- und Korruptionsskandale, es gab Wettmanipulation von Spielen. Also das Standing hat leider etwas verloren vom olympischen Sport, dann müssen wir erst wieder dran arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, dass, ich sag mal, München hatte ja eine Volksabstimmung in den vier betroffenen Landkreisen und die fiel in allen vier Landkreisen negativ aus. Das heißt, man müsste ja auch erstmal in den Landkreisen, die betroffen sind, dann proaktiv dafür werben. Und da muss es eine geeignete Persönlichkeit gibt, die sich dessen annimmt. Und im Augenblick ist das zumindest nicht offensichtlich, dass da jemand bereit ist dazu.
Ist das Aufgabe von der Politik oder ist das Aufgabe des IOC, dafür zu sorgen, dass die Stimmung in der Bevölkerung pro Olympia umschwingt?
Also auf jeden Fall hat auch das IOC eine Aufgabe. Ich habe ja gesagt, die olympische Familie hat da in letzter Zeit leider an Ansehen verloren. Bedauere das außerordentlich, wobei das IOC ja wirklich auch gegen Doping massiv vorgeht und auch gegen Korruption vorgeht. Das kann man ihnen ja nicht anders vorwerfen. Und es ist aber halt auch die Aufgabe von Politikern. Also mir wurde beispielsweise bei dem letzten Mal, wo es dann so gescheitert ist, auch zugetragen, dass es einfach ein Thema von den Terminen von Wahlen waren. Und wir wissen, dass jetzt in Bayern demnächst Wahlen anstehen. Und wenn die Argumentation von damals stimmt, dann ist die Landesregierung im Augenblick nicht bereit, sich für dieses etwas heiße Thema einzusetzen, weil sie Angst hat, vielleicht Stimmen zu verlieren. Vielleicht sieht es dann nach den Wahlen anders aus.
Jetzt haben Sie eingangs aber gesagt, dass die kurzfristigen Nachteile von einer Olympia-Ausrichtung die Vorteile eigentlich zunächst einmal überwiegen. Warum sollte sich München denn überhaupt dann für Olympische Spiele bewerben, wenn das eigentlich ein Verlustgeschäft ist?
Naja, weil das sind erwartete Kosten und erwartete Nutzen. Und genau in solchen Gesprächen, wie wir sie angedeutet haben zwischen dem IOC und, sagen wir mal, der Stadt München, wird es halt darum gehen, dass das IOC von sich aus Mehrzuschüsse zu den Organisationskosten beispielsweise bereitstellt. Damit sinken die Nettokosten, die das Land noch hat. Und andererseits vielleicht aber auch seine Ansprüche reduziert. Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Zuschauertribünen bei den Wettkampfstätten kleiner ausfallen müssen, dass man bei den Parkplatzanforderungen deutlich heruntergeht, was sowieso unter vielen Gesichtspunkten vielleicht das Richtige wäre. Und da gibt es viele, viele Stellschrauben, an denen das IOC seine Ansprüche auch reduzieren könnte.
Das heißt, Sie glauben, München könnte trotzdem auch von Olympischen Spielen profitieren, wenn sie denn nach den eigenen Vorstellungen durchgeführt werden könnten?
Ja, das muss dann das Ziel sein, dass wir ein Konzept vielleicht mit dem IOC zusammen entwickeln, bei dem wir uns wohlfühlen, insbesondere natürlich die bayerische Bevölkerung sich wohlfühlt und das IOC auch. Und das, glaube ich, ist möglich. Da gibt es eine Schnittmenge. Und die Olympischen Spiele von München 72 haben gezeigt, dass die Region stark profitiert hat und das wäre auch diesmal möglich.
Jetzt haben wir ja viel über die Bevölkerung gesprochen und auch in Sapporo bei der Bewerbung, die jetzt höchstwahrscheinlich oder die vielleicht von 2030 auf 2034 verschoben werden könnte, spielt ja mit rein, dass die Bevölkerung derzeit gegen Olympische Spiele ist. Warum hat sich das in den vergangenen Jahren so entwickelt? Sie haben die Skandale im Sport angesprochen, sei es Doping. Was für ein Bild haben vielleicht auch die vergangenen Olympischen Spiele hinterlassen, die ja in Pyeongchang, in Sochi, in Peking doch sehr überdimensionierte Spiele waren?
Ja, sie waren nicht nur überdimensioniert, sondern auch die Wahl einiger dieser Austragungsorte hat dem IOC, der Olympischen Familie, nicht geholfen. Ich meine, Sochi war aus heutiger Sicht natürlich eine Fehlentscheidung. Man hat im Prinzip ein Regime gefördert, was sich als kriegerisch herausgestellt hat. Und es war ja auch schon während der Olympischen Spiele in Sochi sehr umstritten. Und das trifft nicht nur das IOC zu, es trifft auch die FIFA. Hier hat der eine oder andere Verband der olympischen Sportfamilie auch mal Fehlentscheidungen bei den Austragungsorten getroffen. Und was jetzt Japan betrifft, da ist natürlich der besondere Fall, dass die Japaner sich nicht wohlgefühlt haben mit der Behandlung der Pandemie. Japan ist ein Land, bei dem Menschen also äußersten Wert auf ihre körperliche Integrität legen. Und es gab dann, das war ja die Hochphase der Pandemie, auch als 2021 die Spiele aufgerichtet wurden. Und da gab es schon starke Gruppen in Japan, die gegen die Austragung 2021 waren. Und die Leute fühlen sich dann vielleicht auch heute noch übergangen, als das IOC übrigens im Einvernehmen mit der japanischen Regierung entschieden hat, dass man die Spiele durchführt. So, man hat sie durchgeführt. Man muss aber halt auch sagen, diese Olympischen Spiele, und dafür kann ja keiner, dass die unter der Pandemiebedingungen stattfanden, die hatten natürlich nicht den Glanz und den Jubel, den sonst Olympische Spiele hatten. Das war sowohl für die Athleten, die Betreuer, aber letztlich auch für die Zuschauer bei weitem nicht das, was wir sonst von Olympischen Spielen hatten.
Jetzt denkt das IOC darüber nach, die Winterspiele in Zukunft rotierend austragen zu lassen zwischen festen Austragungsstätten, um eben nicht jedes Mal einen neuen Austräger zu finden. Wie soll das funktionieren, wenn nicht mal jetzt für einzelne Olympische Spiele sich ein Ausrichter findet?
Na, das könnte schon funktionieren, weil ja dann die Ausrichter wissen, dass ihre Investitionen nicht nur für einmal die Ausrichtung genutzt werden können, sondern vielleicht alle 12 Jahre oder ähnliches immer wieder genutzt werden können, zumindest zum Teil. Und dann rentieren sich natürlich die Investitionen ganz anders. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann vermehrt Interesse finden würde.
Und einer dieser Ausrichter könnte dann am Ende Saudi-Arabien sein, die sich jetzt ja auch um die asiatischen Winterspiele bemühen?
Naja, also ich glaube, dass im Augenblick die olympische Familie vorsichtig ist, Spiele zu vergeben in Regime, die doch autoritär sind. Es weiß genau, dass das seinem Ansehen schaden kann. Und ich sag mal, solange andere Bewerberstädte zur Verfügung stehen, und sie werden zur Verfügung stehen, da bin ich relativ sicher, wird man da vorsichtig sein mit Saudi-Arabien.